Amen. Danke, George. Danke. Präsentation kann kurz noch ausbleiben. Danke, Joel, dass ich dich da hinten sitzen sehe. Jetzt fühle ich mich irgendwie sicher. Du hast irgendwie was in mir angeregt, George. Ich wollte eigentlich anders anfangen, aber ich habe mich gerade noch erinnert, wie als ich so 19, 20 Jahre alt war, gab es noch so eine Phase, also ich war schon Christ, das hat ja irgendwie schon so angefangen, als ich 13 war. Ich war dann auch ein Jahr in den USA, dort habe ich mich taufen lassen und bin dann zurückgekommen und meine Eltern sind zwischenzeitlich umgezogen gewesen. Und dann bin ich aber immer wieder an den Ort, wo alles begann, zurückgefahren sozusagen, ins Remstal. So. Und also in diesem Stuttgarter Bereich und dort hatten wir, da gab es irgendwie sowas, ich würde es nicht eine Erweckung nennen, aber es war so eine geistliche Erfrischung. Wir waren irgendwie Jugendliche und die Baptistengemeinde hat am Wochenende oder ich glaube es war Freitagabend immer ihr Haus geöffnet, hat gesagt, jeder darf kommen sozusagen. Wir haben gar nicht viel gemacht, aber doch hat sich immer ganz viel ergeben irgendwie. Wir haben Gott angebetet, haben Lobpreiszeiten gehabt, wir haben uns in den Kreis gesetzt, haben uns ausgetauscht. Es kamen teilweise Leute, Jugendliche, die keine Christen waren und haben sich interessiert. Und das war einfach irgendwie so eine ganz großartige Zeit des Wirkens Gottes unter Menschen, die ganz unbedarft waren. Wir waren ja irgendwie Jugendliche, junge Erwachsene und wir hatten auch nicht jetzt mega Ahnung. Keiner von uns hatte eine theologische Ausbildung oder war sonst irgendwie groß vorgebildet. Und das ist irgendwie etwas, was ich seither auch im Herzen trage und woran Gott mich auch kürzlich wieder erinnert hat. So, es kommt ja nicht darauf an, besonders schlau zu sein oder besonders erfolgreich beruflich oder so irgendwie alles Sachen, von denen ich vielleicht sagen könnte, dass ich das sogar bin. Aber es kommt ja letztlich darauf an, dass Gott etwas tut. Und das ist mir auch ganz wichtig heute Morgen. So. Also ich habe echt, meine Söhne oder meine Kinder würden sagen, ich habe echt gestruggelt damit, diese Predigt vorzubereiten, weil ich glaube, dass Gott mir vor Augen geführt hat, dass ich eben nicht dieser mega coole Kerl bin, für den ich mich manchmal halte, sondern dass er eben der ist, der handelt, wenn überhaupt etwas passiert in seinem Reich. Und jetzt fange ich mit dem an, was ich eigentlich sagen wollte, als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt. Da bin ich so fast irgendwie von Ehrfurcht erfüllt worden, gar nicht mal so sehr gegenüber Gott, gegenüber dem hoffentlich auch, aber auch gegenüber euch, weil ich stehe hier und Gott hat mir das nochmal ganz klar gezeigt. Ich stehe hier vor einer Gruppe Erwählter. Ist euch das klar? Zum Glück bin ich auch ein Erwählter, sonst würde ich hier wahrscheinlich irgendwie vor Scham im Boden versinken. Ich möchte euch das mal einmal kurz zeigen. Das ist aus dem 1. Petrusbrief, 1. Kapitel, Vers 2. Eure Erwählung, hast du es auf dem Schirm? Danke. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Ich finde das mega. Immer wenn ich etwas lese, das kommt ja an verschiedenen Stellen in der Bibel vor, dann denke ich so, wow, vor aller Zeit, bevor Gott überhaupt beschlossen hat, einen Baum zu machen oder die Erde überhaupt zu erschaffen oder überhaupt irgendetwas, die Sterne, hat er schon an mich gedacht. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Und dann, nächste Folie, dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Und hier wieder, es ist das Wirken Gottes. Es ist nicht meine Größe, meine Anstrengung, meine Schönheit, sondern es ist das Wirken des Heiligen Geistes, das Wirken Gottes, uns zu seinem heiligen Volk zu machen. Dem Volk, vor dem ich jetzt stehe, dem heiligen Volk Gottes, das hier sitzt und mir mehr oder weniger aufmerksam zuhört. Nächste Folie, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen. Das ist ein Aspekt der Hingabe. Dieses Wort wird später nochmal auftauchen, denn das, worüber ich heute spreche, das, der Bereich Jüngerschaft, hat auch immer etwas mit Hingabe zu tun. Und letzter Teil dieses Verses: und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Wir sind ein heiliges Volk, das Gott sich zubereitet, um ihm gehorsam zu sein. Und damit er ist, und das ist ein anhaltender Prozess, und das finde ich auch mega spannend und das finde ich auch mega beruhigend. Wann immer ich einen Fehler mache, und wir alle machen Fehler, oder? Also ihr nicht, okay, aber ich mache Fehler, jeden Tag. Und 100 Stück, ja vielleicht, keine Ahnung. Und manche merke ich und manche merke ich nicht und manche werden mir später vorgehalten und manche kriege ich vielleicht nie mit und trotzdem habe ich barmherzige Menschen um mich herum, die sie mir verzeihen. Jeden Tag mache ich wahrscheinlich Fehler und trotzdem hält diese Gnade an. Und trotzdem, und das ist ja so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt über die ganze Bibel, über den alten Bund Gottes mit den Menschen und über den neuen Bund Gottes mit den Menschen. Es hält an, dass das Blut Jesu, wie es hier heißt, das unbescholtene Opferlamm Gottes, dass es uns reinigt, von Schuld und reinigt von Schuld und wir machen wieder einen Fehler und wir werden wieder gereinigt. Nicht, dass es unser Ziel ist, Fehler zu machen. Ich glaube, das ist hoffentlich von keinem von uns. Nicht, dass es etwas ist, von dem wir sagen, das macht uns aus. Aber ich glaube, dass es mega wichtig ist zu wissen, dass es nicht diesen einen Punkt gab, wo wir vielleicht von unserer Schuld erlöst wurden und danach müssen wir selber zurechtkommen. Und wenn dann nochmal was schief geht, irgendwie Pech gehabt. Sondern egal was, das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld. War euch klar, oder? Ja? Mega! Wollen wir das einmal zusammen proklamieren? Ich möchte einmal euch bitten, aufzustehen. Und euch mal beide, weil es ist mega wichtig für alles andere, was ich jetzt noch später sagen werde, mit beiden Füßen einmal auf dem Boden stehen. Das ist ja auch so Teil 1 unseres Jahres gewesen, ne? So, wer bin ich in Christus? Okay, und jetzt können wir einmal sagen, ich bin Teil eines heiligen Volkes. Dass Gott berufen hat, um ihm gehorsam zu sein. Der Heilige Geist bereitet mich zu. Während das Blut Jesu mich von jeder Schuld reinigt. Mega, das bist du. Du darfst dich widersetzen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ein Auserwählter. Und ich auch. Puh, Glück gehabt. Nächste Folie, Joel. Jüngerschaft, das ist das Thema, hat George schon angekündigt, über das ich heute sprechen möchte. Jüngerschaft, und dann habe ich ganz klein geschrieben, ich weiß nicht, ob du es lesen kannst, ganz eng damit verknüpft, und deshalb handeln wir das einfach schnell mit ab, sind die Bereiche Hingabe und Nachfolge. Was heißt es, ein Jünger Jesu zu sein? Ich habe mal hier eins rausgesucht, nächste Folie, da fängt das gerade an mit Jesus und seinen Jüngern während der Zeit, in der Jesus auf dieser Erde war. Jesus war gerade noch in der Wüste gewesen, hatte gefastet, war vom Teufel versucht worden, hatte ihm erfolgreich widerstanden und war dann aufgebrochen und hatte angefangen, den Menschen zu predigen. Was hat er gesagt? Ich zitiere das mal einmal, das ganz kurz hier, Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen, hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Das war Mini-Zusammenfassung, das, was Jesus gepredigt hat. Hört auf zu sündigen, kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Und jetzt geht er los und beruft seine ersten Jünger. So wie das hier in diesem Vers steht, der hinter mir angeworfen ist. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Zu wem hat er das gesagt? Zu Petrus und seinem Bruder Andreas. Als erstes Mal. Und dann lief er ein bisschen weiter und bei Johannes und Jakobus steht nicht direkt da, was er gesagt hat, aber wahrscheinlich das Gleiche. Denn beide Brüderpaare waren Fischer und saßen da gerade irgendwie in ihren Booten und waren dabei, ihre Netze zu flicken oder so. Also Jesus zieht los, verkündet, dass das Reich Gottes nahe ist. Und was sagt er zu den Leuten? Hört auf zu sündigen, kehrt um zu Gott, denn jetzt geht's um wichtigere Dinge. Ich habe euch noch ein Zitat mitgebracht, das haben wir nicht hier hinten an der Wand, deshalb lese ich das einmal vor. Das ist aus dem ersten Petrusbrief, also aus dem, der, jedenfalls wenn wir nach dem Matthäusevangelium gehen, von dem Menschen, den Jesus als erstes berufen hat, ihm nachzufolgen. Und der das mit der Nachfolge später in einem Brief nochmal zusammenfasst, was das bedeutet. Ist überschrieben hier in meiner Neues Leben Bibel als Aufruf zu einem Leben in Heiligkeit. Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken. Fand ich ganz spannend. Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Ich finde das so eine Parallele. Das ist so, Jesus tritt auf und sagt, das Himmelreich ist nahe. Und hier sagt Petrus, setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Gehorcht Gott, dazu sind wir ja berufen, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten schlechten Gewohnheiten zurück. Hatte keiner von euch, nehme ich an. Damals wusstet ihr es nicht besser, aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Deshalb habe ich als Unterüberschrift diesen Aspekt Heiligung nochmal mit reingenommen. So, und jetzt diese Folie, bei der steht als Überschrift Ganz werden als entspannter Lebensstil. Ich stell mir das so vor, wie war das so? Also Jesus hat Petrus und Andreas und Johannes und Jakobus berufen und dann sind die irgendwie mitgekommen. Und dann, was haben die gemacht? So, die haben Zeit miteinander verbracht, oder? Ich glaube, so, das war so der erste Punkt. So, die sind miteinander da irgendwie durch die Lande gezogen und haben sich vielleicht auch mal wieder getrennt und dann haben sie sich wieder mit dir getroffen und dann sind sie wieder an einen anderen Ort gegangen und so. Und die hatten unheimlich viel Zeit miteinander. Mit Jesus sein, habe ich das mal genannt. Oder eigentlich nicht ist ich, sondern John Mark Comer, das ist ein offensichtlich englischsprachiger Pastor, der ein Programm in diesem Bereich entwickelt hat. Mit Jesus sein. Und dann, was ist passiert? Was passiert immer, wenn man viel Zeit mit jemandem verbringt? Man wird ihm irgendwie ähnlich, oder? Und das war ja auch irgendwie erklärtes Ziel beim Jüngersein, bei Nachfolge, dass man dem Meister ähnlicher wird. Und schließlich, was kam? Jesus hat sie immer wieder ausgesandt, hat sie immer wieder herausgefordert, hat gesagt, macht ihr mal, da ist jemand mit Dämonen, kümmert ihr euch mal drum, da ist jemand krank, kümmert ihr euch mal drum, da sind Leute, die haben noch nicht davon gehört, dass das Reich Gottes bald anbricht, kümmert ihr euch mal drum. So wie Jesus handeln. Aber, und deshalb war es mir so wichtig, dass wir uns am Anfang hingestellt haben, aber aus einer Position der Annahme heraus. Der erste Punkt war, er hat sie berufen. Der erste Punkt war, sie haben sich kennengelernt. Der erste Punkt war, sie haben gelernt, bei Jesus bin ich bedingungslos geliebt. Ich muss keine Vorleistung bringen. Ich muss nicht irgendwelche besonderen Regeln erfüllen und wenn ich die Probezeit von 3 Monaten nicht bestehe, bin ich wieder raus. Sondern ich bin bedingungslos und unveränderbar geliebt und angenommen. Nichts kann mich von Gottes Liebe trennen. Ich bin drin. Ich bin auserwählt und das war schon vor Erschaffung der Welt. Und das ist unveränderbar. Mega, mega wichtiger Punkt. Und mega, mega wichtiger Punkt bei allem, was wir weiter denken, bei allem, was wir weiter planen, bei allem, was wir weiter besprechen, dass das immer die Grundlage ist. Wir sind Auserwählte. Wir sind angenommen, wie wir sind. Ständig besprengt mit dem Blut Christi. Wann immer wir einen Fehler machen, oh, schon wieder vergeben. Cool, oder? Ich find's mega. So, was ist ein Jünger? Und das ist die nächste Folie. Ich habe mal versucht, das, was ich gerade zusammengefasst habe, was ich gerade vorgelesen habe, zusammenzufassen in drei Punkte, die ich genannt habe, die Anatomie eines Jüngers. Ein Jünger ist erstens bereit zu handeln. Jünger sein ist eine aktive Sache. Gott hat uns nicht irgendwie gerettet und dann sitzen wir jetzt auf dem Sofa und warten, bis er wiederkommt oder wir sterben, so was auch immer vorher passiert. Sondern Jünger sein ist eine aktive Sache. Hier heißt es, bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und Selbstbeherrschung. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Gott hat eine Aufgabe für uns und die erfordert eine klare Ausrichtung. Ich find's manchmal herausfordernd, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich find's manchmal herausfordernd, wenn ich an solchen Stellen lese, also wenn man das liest, dann geht das ja bis dahin, dass es heißt, ihr sollt heilig sein, so wie ich heilig bin. Fühle ich mich oft heilig? Ja, vielleicht. Also, doch, morgens, wenn ich aufstehe, fühle ich mich schon manchmal heilig. Aber wenn ich dann irgendwie das erste Mal mit irgendjemandem in meiner Familie aneinander geraten bin, nicht mehr ganz so. Aber das ist das erklärte Ziel. Sind wir heilig? Ja, die ersten fünf Minuten nach dem Aufstehen. Ja, und danach auch. Gott sagt, wir sind Heilige. Das ist so. Warum? Weil wir ständig mit dem Blut Jesu besprengt werden und weil der Heilige Geist uns zu Heiligen macht. Er hilft uns, uns wie Heilige zu verhalten und deshalb wehren wir uns auch dagegen, dass etwas, ein Eindruck entsteht, als seien wir den Verhaltensweisen, die wir früher an den Tag gelegt haben, hilflos ausgeliefert. Als könnten wir nicht anders, als unser Verhalten uns so zu verhalten. Doch, wir können unser Verhalten ändern. Wir haben den Heiligen Geist und er hilft uns, uns zu verändern. Und trotzdem, ab und zu geht's schief und dann reinigt uns das Blut Jesu sofort von aller Schuld und wir können aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Nächste Folie. Paulus schreibt da auch was zu in seinem Philipperbrief. Da sagt er, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Auch er sagt, ich bin noch nicht immer heilig, ich verhalte mich nicht immer heilig. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Und dann geht es weiter. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber, und das finde ich ganz, ganz mega wichtig, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Jünger, Erwählte, du und ich sind Menschen, die ihre ganze Kraft für ein Ziel einsetzen. Und das ist, für Gott brauchbar zu sein. Ein Leben zu führen, das ihm Ehre macht, ein Leben des Gehorsams zu führen, bereit zu handeln. Das nennen wir Nachfolge. Nächste Folie, da steht nicht viel drauf. Ich wollte einmal kurz mit euch über das Wort Nachfolge philosophieren. So wie wir es jetzt darüber gesprochen haben, über das Thema Jüngerschaft, das ich für mega zentral halte, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Ich glaube, es ist praktisch das zentrale Thema des Neuen Testaments. Wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir die Briefe lesen, dann geht es praktisch immer um Jüngerschaft und um Heiligung. Darum, ein Leben zu führen, das brauchbar ist für Gott. Aus einer Position des bedingungslosen Angenommenseins. Und Nachfolge, ich weiß nicht, wie ihr diesen Begriff bis jetzt verstanden habt, Nachfolge habe ich immer so gesehen, Jesus ruft Petrus und Jakobus und dann folgen sie ihm nach. Aber wir sind meiner Meinung nach noch auf eine ganz andere Art seine Nachfolger. Gott hat ja die Zeit, die Jesus als Mensch auf dieser Erde war, begrenzt. Er ist gestorben, er ist auch wieder auferstanden, aber er ist ja nicht als auferstandener Jesus weiter bei uns geblieben. Wir können nicht abends im Fernsehen einen Bericht darüber hören, was er heute wieder gemacht hat. Sondern er ist zumindest nicht mehr sichtbar. Aber was hat er gesagt? Ich sende euch einen Stellvertreter, den Heiligen Geist und dann, kurz zusammengefasst, jetzt seid ihr dran. Ihr seid meine
Nachfolger,
genau, that's you, ihr seid berufen, Erwählte, ihr habt's, ihr und ich auch, wir sind Jesu Nachfolger. Jesu Nachfolger, um was zu tun? Nachzufolgen, ganz genau. Ich erinnere nochmal an die Anfänge von Jesu Wirken. Von da an begann Jesus zu predigen, hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Auftrag übergeben, Auftrag angenommen. Ich weiß nicht, wie du dich damit fühlst. Ich hoffe nicht schlecht jetzt, wo du weißt, wer du bist. Du bist immer angenommen und was immer du falsch machst, es wird dir vergeben. Du hast den Job und wir kommen nicht raus aus der Nummer. Gemeinde, und das ist Teil des zweiten Halbjahres, Gemeinde ist dafür da, die Botschaft, die gute Nachricht von dem Reich Gottes in diese Welt zu tragen. Wenn Gemeinde das nicht tut, dann macht sie ihren Job nicht. Ich habe in den Sommerferien mich ein bisschen mit dem Buch der Offenbarung beschäftigt. Und ich fand es ein mega ermutigendes Buch, denn dort lesen wir deutlicher als sonst woanders, was auf uns wartet, was für eine Herrlichkeit auf uns wartet, wenn Jesus Christus offenbart wird. Und wir erfahren, wie in keinem anderen Buch, wie sehr Gott an uns gelegen ist und wie sehr Gott die Kontrolle niemals verliert. Es geschehen schreckliche Dinge, aber immer wieder wird darauf hingewiesen, Gott weiß, was passiert und Gott hat am Ende das letzte Wort und behält die Macht. Mega cooles Buch. Was uns aber auch vor Augen geführt wird, ist ganz am Anfang des Buches der Offenbarung, dass eine Gemeinde, die ihren Job nicht macht und dass eine Gemeinde, deren Mitglieder nicht mehr Wert darauf legen, in der Heiligkeit zu wachsen, in ihrem Charakter sich weiterzuentwickeln, danach zu streben, eben nicht mehr nach ihrer alten Lebensweise zu leben, dass so eine Gemeinde keine Berechtigung hat und aufhören muss. Und wir sehen heute, dass alle diese Gemeinden, die dort erwähnt werden, gar nicht mehr bestehen. Es hat möglicherweise auch noch andere geschichtliche Gründe und soll uns jetzt nicht total vom Hocker reißen und entmutigen, aber es soll uns zumindest wachrütteln. Gemeinde hat ein Ziel, Gemeinde hat eine Mission. Ihr wisst, was eine Mission ist, oder? Also, wenn ich zum Beispiel nachmittags hungrig von der Arbeit nach Hause komme, dann habe ich eine Mission. Mission Kühlschrank. Könnt ihr nicht, ne? Ihr seid immer satt. Okay, Mission Kühlschrank. Okay, und genauso beschreibt, werde ich jetzt nicht weiter aufführen, aber genauso beschreibt Paulus das in seinem Brief an einen ihm sehr wichtigen jüngeren Mann. Im 2. Timotheusbrief vergleicht er das mit einem Soldaten. Er sagt, wenn ein Soldat in den Krieg zieht, dann kümmert er sich um nichts anderes mehr. Er kümmert sich darum, seinem Dienstherrn zu gefallen. Und er sagt, oder ein Sportler, der den Preis gewinnen will, der kümmert sich um nichts anderes mehr. Oder zumindest setzt er die Priorität sehr hoch, zu trainieren, richtig zu essen, richtig zu schlafen und am Ende den Preis zu gewinnen. Und er sagt, genau so sollt ihr auch sein. Genau so soll für euch klar sein, was ist mein Ziel im Leben. Und das Ziel sollte sein, in der Heiligkeit zu wachsen, meinen Charakter weiterzuentwickeln, für Gott brauchbarer zu werden und zu gehen. Nicht alleine, nicht aus einer Position des Ich muss, ich werde gedrückt, aber doch fokussiert, weil es mein Auftrag ist, weil es so gesehen meine Lebensberechtigung ist, weil es die Verwirklichung dessen ist, das, was daraus resultiert, dass ich erwählt bin. Das setzt natürlich voraus, dass ich mir sicher bin, dass es auch etwas Gutes ist, was ich da erfahren habe. Und das ist es. Und das ist das, weshalb ich gesagt habe, lass mal hinstehen. So, ich bin erwählt. Ich habe eine glorreiche Zukunft vor mir. Der Himmel für immer. Und ich möchte, dass andere auch davon erfahren. Und ich weiß, das ist schwer in dieser Welt. Wir lesen gerade parallel ein Buch in der Gemeindeleitung, das heißt Gemeinde mit Mission. Und es ist mega spannend, weil dieser Philipp Bartholomä und noch ein anderer, Peter Schaar heißt er, glaube ich, der andere Autor, die analysieren unsere Zeit. Und es ist eine Zeit, die mich auch zum Verzweifeln bringt, denn es ist nicht mehr diese christliche Zeit, von der ich am Anfang erzählt habe, wo alle aus dem Konfirmandenunterricht kommen und darüber diskutieren, was der Pastor gesagt hat und was denn jetzt stimmt und was nicht. Es ist eine Zeit des allgemeinen ahnungslosig, aber irgendwie gegenüber Religion ablehnend Seins. Es ist so dieses, du bist Christ, ich weiß zwar nicht genau, was das bedeutet, aber ich glaube, es ist was Rückschrittliches und ich brauche das, glaube ich, auch nicht. Es ist eine Zeit, in der es gut möglich ist, sein gesamtes Leben damit zu verbringen, ohne sich mal über die wesentlichen Fragen überhaupt Gedanken zu machen. Und da sendet Jesus uns hinein. Es ist eine ganz andere Zeit als die Zeit, in der er gewirkt hat. Das war eine Zeit der religiösen Erwartung. Das war eine Zeit, da hat es nur so geprickelt. Aber er mutet uns das zu, heute, hier in Deutschland. Und unser Ziel wird es sein, dass wir auch Strategien erarbeiten. Als Gemeinde, als Einzelne, um in dieser Zeit missionarisch tätig zu sein. Denn die Sehnsucht nach etwas, was Halt gibt, die Sehnsucht nach etwas, was erfüllt, die ist da. Die Felder sind reif. Ist nur die Frage, wie ernten wir sie? Wie gehen wir hin? Wie laden wir ein? Und das ist das, was wir in den nächsten Wochen erarbeiten möchten. Und wer es noch nicht hat, ich weiß, die meisten von euch sind in einer Kleingruppe, aber wer noch nicht in einer Kleingruppe ist, schließt euch an. Das wird der Ort sein, wo wir die Inhalte der Predigten nochmal besprechen. Das wird der Ort sein, wo wir Pläne schmieden. Das wird der Ort sein, wo wir uns gegenseitig ermutigen. Und es ist das, wie wir die Erfahrung machen können, die auch Jesus und seine Jünger gemacht haben. Kleingruppen sind so was Ähnliches, oder? Sind so wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Und eine andere Möglichkeit, und auch dazu möchte ich dich noch ermutigen, bevor ich dann auch wieder aufhöre, zu euch zu sprechen, ist, dass du dir eine Zeit am Tag schaffst, wo du Gott alleine suchst. Du bist sein Auserwählter, seine Auserwählte. Komm mit ihm in Kontakt. Er möchte mit dir sprechen. Er möchte dir zeigen, wie lieb er dich hat. Er möchte dir zeigen, wie sehr er sich sehnt danach, dir zu helfen, die Dinge zu lösen, die dir Schwierigkeiten machen im Leben. Er möchte dir helfen, weiterzukommen im Leben. Such Gott. Lies die Bibel. Ich habe dir berichtet, wie sehr ich die Bibel liebe, weil sie praktisch immer eine Antwort hat. Manchmal finden wir sie nicht allein und dann sind wir wieder bei Kleingruppen oder bei anderen Formen der geistlichen Gemeinschaft. Dann brauchen wir jemanden. Dann sucht euch jemanden. Damit habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich heute sagen wollte. Zapp mal nochmal ganz nach hinten. Ich habe heute versucht, über Jüngerschaft zu sprechen, habe es auch getan. Ich halte Jüngerschaft für das zentrale Thema im Neuen Testament, wenn es um die Beziehung zwischen Gott und den Menschen geht. Ich glaube, dass jeder von uns berufen ist, ein Jünger Jesu zu sein. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, Gott nachzufolgen, dann lege ich es dir sehr ans Herz. Du wirst eine Entscheidung treffen müssen. Du wirst entweder sagen müssen, das, was der hier erzählt, ist Blödsinn, Oder ich glaube, da ist was dran. Und wenn da was dran ist, dann verfolg das unbedingt weiter. Und wenn du schon weißt, doch, das stimmt, ich muss da dran, dann sprich mich an oder unseren Pastor Lennart oder George, der hier auf der Bühne war, oder jemand anderem, von dem du weißt, dass er mit Gott unterwegs ist. Ich glaube, dass das Thema Jüngerschaft, die Gemeinschaft Gottes mit den Menschen, das Thema Heiligung und das Thema Nachfolge, wir sind Gottes Nachfolger, Jesu Nachfolger, ganz zentrale sind in der Bibel. Und ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Ihr habt sehr geduldig zugehört und ich hoffe, dass es für euch ein Segen sein wird.